Der Erfolg von E-Commerce-Projekten ist kein Zufall. Darüber sprechen Bernhard Eichinger und ich heute im E-Commerce Inspiration Podcast. Wir reden darüber, was die letzten 10 Jahre im E-Commerce passiert ist und wie man sich dahingehend 2024 aufstellen sollte, um auch die nächsten 10 Jahre noch erfolgreich zu sein. Zudem sprechen wir auch über die Herausforderungen, mit denen Händler heute noch konfrontiert sind und wie sie ihr Mindset dahingehend optimieren können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der liebe Bernhard Eichinger. Bernhard, schön, dass du dabei bist.
Lieber Thomas, danke für die Einladung. Es freut mich ganz besonders, heute bei dir mit dabei sein zu dürfen.
Sehr, sehr gerne. Wie üblich, ein kurzes Intro von meiner Seite aus, woher ich den Bernhard kenne. Ich glaube, Bernhard war sicher einer der ersten Kontakte bei mir im E-Commerce, mit dem ich zu tun hatte. Wir kennen uns also schon Ewigkeiten. Und wenn ihr die Folge hört, ist der 28. August. Und der 28. August bedeutet auch gleichzeitig, dass wir heute die 16. E-Commerce Inspiration Night haben, beziehungsweise gehabt haben, wenn ihr sie erst am Abend hört. Und der liebe Bernhard und die Economics Group haben uns da schon sehr, sehr viele Events mitbegleitet und diesen Rahmen sozusagen mitgesponsert und ihre Unterstützung angeboten. Lange Rede, kurzer Sinn. Bernhard, du hast doch super coole Vorerfahrungen im E-Commerce gemacht. Du hast selber Agentur aufgebaut, hast verschiedene Unternehmen mitgegründet. Du hast selbst einen Online-Shop, wie ich weiß. Du warst bei Runtastic mit integriert sozusagen. Aber ich würde sagen, bevor ich da groß einen Lebenslauf vorstelle, machst du es am besten selbst und sagst einmal kurz, wo kommst du her, was hast du bis jetzt gemacht und ja, was machst du heute?
Lieber Thomas, voll gern. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. War ich in der Schule, habe festgestellt, dass ich unemployable bin, dass ich sehr, sehr unkompatibel bin, mich irgendwo unterzuordnen und eigentlich sehr, sehr gern meine eigenen Träume, Ideen, Wünsche verwirklichen möchte. Und habe dabei aber auch festgestellt, dass ich niemals nie ein Einzelkämpfer bleiben möchte, sondern ein Team um mich haben möchte. Und nicht irgendein Team, sondern ein Team, das ähnlich tickt wie ich, nämlich das auch nach einem Unternehmen sucht, wo eigene Ideen, eigene Vorschläge gehört und umgesetzt werden und wo man ein ordentlich motivierendes Umfeld schafft. Und so habe ich das Unternehmen eigentlich damals gegründet, immer mit diesem Aspekt, dass ich rund um mich ein Team haben möchte, dem mir wirklich die Möglichkeit gibt, eigene Träume, eigene Ideen zu verwirklichen und sie wirklich beruflich ordentlich weiterentwickeln zu können. Das hat sich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Wie gesagt, ich habe 2010 gegründet, mittlerweile vor über 14 Jahren. Sind mittlerweile rund um die 120 Mitarbeiter über die gesamte Economics Group verteilt, auf die ich extrem und wahnsinnig stolz bin. Und das Team ist für mich einer der wesentlichsten Faktoren. Und immer wenn mich jemand fragt, was ist das Wichtigste bei uns im Unternehmen, klar, die Kunden bezahlen unsere Rechnung und die Kunden sind die, die uns mit spannenden Projekten und Aufträgen versorgen. Aber ohne einem herausragenden und grandiosen Team ist jeder Auftrag nicht, es ist kein einziger Auftrag abzuwickeln. Und deswegen ist das Team für mich absolut im Zentrum aller Aktivitäten. Du hast es schon erwähnt, wir sind sehr, sehr stark im E-Commerce-Bereich aktiv. Das heißt, wir machen im Wesentlichen alles, was man in einem Browser öffnen kann. Von einer Website begonnen, Website, Online-Shop, E-Commerce-System, Online-Portal und das dazugehörige Marketing.
Das ist wunderschön gesagt. Alles, was man in einem Browser öffnen kann, finde ich geil. Beziehungsweise hoffentlich auch in späterer Folge vielleicht über VR-Brillen in einem Browser öffnen, weil man weiß ja nicht, was hinführt. Aber Zukunft und Vergangenheit, mit der Frage würde ich gleich einmal ein bisschen losstarten. Du hast jetzt gesagt, du bist seit 14 Jahren unternehmerisch tätig, jetzt auch schon mehrere Jahre in dem Fall im E-Commerce-Bereich. Kleiner Rückblick im Schnelldurchlauf, so dein Resümee der letzten 10 Jahre. Bist du stolz auf das, was sich so in der Branche getan hat oder wie hast du so die Branche in den letzten 10 Jahren miterlebt?
Ich versuche es zwei zu teilen, also einerseits den persönlichen Rückblick auf die eigene Historie und das eigene Unternehmen. Bin ich wahnsinnig stolz darauf, wahnsinnig dankbar und versuche sozusagen immer nach den Sternen zu greifen, mit den Füßen am Boden zu bleiben. Ich glaube, das ist für uns als Unternehmen auch sehr, sehr wichtig, insbesondere wenn man sehr, sehr stark wächst, sich sehr stark weiterentwickelt im Team, spannender, größere Projekte bekommt. Es ist ganz wichtig, die Bodenhaftung nicht zu verlieren und auf das bin ich wahnsinnig stolz, dass uns dieses Team und als mit allen Kollegen und Kolleginnen gelungen ist. Und wie sich die Branche und der Markt entwickelt hat, ist für mich extrem spannend. spannend insofern ist, dass also ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann an Zeiten, wo es nur notwendig war, eine Website auf einem Mobilgerät öffnen zu können. Dass sie dort die Desktop-Version funktionsfähig zu bedienen ist. Ganz kurze Zeit später, und das war alles relativ knapp beisammen, hat sich das so rasch geändert, dass zu dem Zeitpunkt, wo Mobile Templates entwickelt wurden, kaum waren wir mit dem Projekt fertig, war das schon wieder outdated, weil da war ein Mobile Template nicht mehr State of the Art, da war auf einmal Responsive Web Design und Adaptive Web Design und, schon wieder das Nächste. Es hat sich extrem schnell gewandelt. Und es freut mich auch, dass es uns und sehr vielen anderen Akteuren am Markt gelungen ist, den Wandel sozusagen zu einem gewissen Teil auch mitgestalten zu können und sozusagen den Anschluss nicht zu verlieren. Also das muss man schon sagen, das ist sicher für alle Marktbegleiter sowie auch für uns in den letzten 14 Jahren sehr, sehr herausfordernd gewesen, dass man in keinem Jahr das macht, was man im Jahr davor gemacht hat. Und ich habe immer so einen Spruch, der ist a tiny mouse eating your projects. Warum? Weil die Projekte, mit denen wir vor 12, 13, 14 Jahren noch Umsätze gemacht haben und Geld verdient haben, die Projekte gibt es heute nicht mehr. Nicht, weil es die Unternehmen nicht mehr gibt, sondern weil es dafür Baukästen, Systeme, fertige Lösungen gibt, wo wir mit unserer Dienstleistung nicht mehr um die Ecke kommen brauchen. Und hätten wir uns, ich spreche es jetzt wieder runter auf unser Unternehmen, hätten wir uns und viele Marktbegleiter uns nicht weiterentwickelt, dann würden wir zwar wohl ein Team haben, aber keine Projekte mehr. Und das ist eben genau der Aspekt, warum ich finde, dass sich sehr, sehr viel weiterentwickelt hat. Und das war auch gut für die Branche gewesen. Aber es war auch wirklich notwendig für uns und alle anderen Akteure, sich wirklich entsprechend an den Anforderungen weiterentwickeln zu können.
Mhm. Wenn du jetzt so auf die letzten 10 Jahre zuschaust, ich glaube, du hast jetzt gesagt, es tut sich jedes Jahr ja immer mehr. Jetzt gab es dann 2020, 2021, 2019, manchmal weiß ich gar nicht mehr genau, wann der Lockdown war, ich sage jetzt mal so, dass das Fegefeuer im E-Commerce geben. Wie habt ihr so die Zeit wahrgenommen? Du hast zuerst gesagt, früher war es notwendig, dass eine Website einmal nur mobil aufrufbar war, beziehungsweise, ich glaube, wir erinnern uns 2017, wo man noch Leuten erklärt hat, dass man einen Onlineshop braucht. Im Lockdown haben dann alle einen gebraucht und jetzt danach fragen sich viele, braucht es den wirklich noch? Wie ist da so deine Einschätzung mit dem E-Commerce-Wandel über die Lockdown-Zeit hinweg?
Danke für die Frage. Bin ich ganz oft und immer wieder schon gefragt worden, was war Corona für E-Commerce? Und klar, Corona und die gesamte Zeit und der damit einhergehende Lockdown war ein Brandbeschleuniger im positiven Sinne. Es sind sehr, sehr viele Prozesse dadurch sehr viel schneller gegangen, ja. Aber, und das ist ein Riesenthema, über das wenig gesprochen wurde und deswegen habe ich es auch heute nehme ich es jetzt in den Podcast auch mit, all jene, insbesondere größeren Unternehmen, die bereits im E-Commerce-Bereich aktiv waren vor Corona, haben während den Lockdowns die Investitionen massiv erhöht und haben auf Basis dessen ein sehr gutes Wachstum während der Corona-Zeit erzielen können. Das ist die eine Zielgruppe. Die andere Zielgruppe sind all jene, ich rede jetzt eher von Enterprise-Projekten und von größeren E-Commerce-Projekten, die davor die Adaption im E-Commerce und im Digitalbereich noch nicht geschafft haben, haben die Corona-Zeit nicht als Anlass oder sehr selten als Anlass genommen, jetzt Gas zu geben und jetzt Initiativen zu setzen. Warum? Ist aus meiner Sicht ganz einfach erklärt, weil es zu dieser Zeit extreme Unsicherheit am Markt gegeben hat über die Zukunft des gesamten Wirtschaftslebens und genau zu dem Zeitpunkt der größten Unsicherheit man nicht in ein Projekt investiert, das erst recht wieder unsicher ist, weil man damit in dem Bereich noch keine Erfahrungen gemacht hat. Aber jetzt komme ich wieder zur ersten Zielgruppe zurück. Die schon Erfahrungen gemacht haben, haben die Investitionen massiv erhöht, weil sie wussten, dass das the way to go ist. Aber all jene, die noch völlige Newcomer in dem Bereich waren, haben die Zeit nicht oder sehr, sehr wenige nicht genutzt, jetzt durchzustarten. Wenn mir jetzt wer fragt, ich bin sehr, sehr oft gefragt worden, ist es richtig für die zweite Zielgruppe, die in dem Zeitpunkt nicht durchzustarten? Ja, diese Aussage, die steht mir de facto nicht zu, bin nicht sozusagen im Driver Seat dieser Unternehmen, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es schon richtig in einer Zeit, wo die See sehr, sehr rau ist, auch für gewisse Stabilität in Unternehmen zu sorgen und nicht ein völliges New Business in dem Zeitpunkt auch noch anzureißen im Sinne der Arbeitskräfte und im Sinne der Mitarbeiter und der Sicherheit des Unternehmens natürlich. Also ich kann dem schon was abgewinnen, wenngleich es natürlich für mich immer super ist, wenn wir neue Projekte machen. Aber ich habe schon sehr, sehr viel Verständnis auch dafür. Und das war eigentlich die Corona-Zeit, war in vielen Bereichen ein Brandbeschleuniger und hat sehr, sehr viele Umsätze und Neukunden auch gebracht. Vielleicht, wenn ich den Aspekt noch beleuchten darf, all jene Konsumenten, die vorher noch nichts online gekauft haben, sind zu Online-Konsumenten geworden. Das heißt, die Zielgruppe an sich, die wir im E-Commerce-Bereich online vorfinden, ist in Summe dauerhaft größer geworden. Sie ist nicht auf dem gleichen Niveau geblieben, nein, weil die sich sehr viele dann wieder anders orientiert haben, aber die Gesamtzielgruppe, die wir ansprechen dürfen im E-Commerce-Bereich, bei den Konsumenten ist mit Sicherheit größer geworden. Nicht nur aufgrund der Altersverschiebung, sondern aufgrund dessen, weil die neuen Medien mehr und mehr probiert wurden von Konsumenten, die vorher noch nichts online gekauft haben.
Voll. Ich glaube, wenn man sich Statistiken anschaut, sieht man ja genau das, dass von, ich glaube, 2019 auf 2020 ein extremes Wachstum war. Das ist dann gleich, glaube ich, ein Jahr. Und es stagniert aber jetzt ein bisschen. Also es geht jetzt nicht mehr so linear nach oben, wie es davor war, dass man jedes Jahr mit einem gewissen Wachstum rechnen kann, sondern dass einfach schon, ich sage jetzt mal, 2-3 Jahre vorgegriffen wurden von der Zielgruppe, die vielleicht dann erst den Eintritt in den Onlinehandel, also konsumentenseitig, getan hätte. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, dass es auch Unternehmen gegeben hat, wo es ganz gut war, dass sie nicht aufs Gas drückt haben, wenn sie keine Ahnung haben, du hast nämlich zuerst Brandbeschleuniger gesagt, da wärst du in Flammen aufgegangen wahrscheinlich, wenn du dich da dann noch in ein Gewässer wirfst, wo du keine Ahnung hast und dann investierst du extrem viel Geld und hast aber schlussendlich überhaupt nichts davon, aber dann nach dem Lockdown einen sechsstelligen Online-Shop da stehen, der keinen Umsatz abwirft, weil du keine Zeit für eine Strategie gehabt hast oder kein Personal hast, das das betreuen kann, dann ja, rennt der Hase ein bisschen in die falsche Richtung und wir sind vom Brandbeschleuniger auf jeden Fall in Flammen aufgegangen. Du wolltest jetzt noch was dazu sagen?
Ja, man muss natürlich schon dazu erwähnen, also was für mich immer sehr, sehr schön ist, weil ich ja nicht nur sozusagen mich freue über Projekte, sondern auch, wenn unsere Kunden natürlich erfolgreich sind, weil das ist das, was uns nährt, das ist das, was uns glücklich und erfolgreich macht und das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass die Kunden, die wir im E-Commerce-Bereich davor schon betreut haben und während Corona mehr investiert haben, dass diese Unternehmen wirklich sehr, sehr gut durch diese Zeit durchgekommen sind, sehr, sehr schönes Wachstum trotzdem abbilden konnten, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Aber da gibt es Unternehmen, die waren wirklich hart betroffen von Lockdowns, weil Fachmärkte geschlossen waren. Und das war wirklich sehr, sehr schön und für mich wieder ein dankbarer Moment zu sehen, dass unsere Kunden durch unsere Maßnahmen und durch unsere Systeme sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen sind und teilweise sehr, sehr schönes Wachstum auch erzielen konnten in dem Digitalbereich und war eine sehr, sehr gute Bestätigung für uns und die Arbeit, die wir natürlich mit unseren Kunden machen dürfen.
Jetzt haben wir August 2024. Was muss ich jetzt ein Projekt haben für die nächsten 10 Jahre? Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, die Dynamik nicht zu verlieren, aber was wäre so aus deiner Sicht aus, was du deinen Kunden mitgeben kannst, was sie jetzt für die nächsten 10 Jahre in ihrem Mindset, vielleicht nicht nur vom Tool-Setting her aus, mit berücksichtigen sollen?
Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass für die nächsten 10 Jahre, so wie die letzten Jahre, für mich schon eines ganz, ganz wichtig und zentral war. Und das ist genau der Aspekt, dass ein Unternehmen den Digital- oder den E-Commerce-Bereich nicht als einen Bereich betrachten soll, den man machen muss, um auch dabei zu sein oder weil es andere auch machen, sondern man muss den Bereich nicht als Pflichterfüllung sehen oder darf ihn nicht als Pflichterfüllung sehen, sondern als eine der größten und schönsten Chancen, die es jemals gegeben hat im Wirtschaftsleben. Nämlich, warum sage ich bewusst jemals gegeben hat, weil es noch nie einen Bereich gegeben hat, der bis auf jedes Keyword, auf jede Kampagne heruntergebrochen mir genau sagen kann, X Euro rein, Y Euro raus. Und noch nie war es so schön und so zielgenau möglich, Kampagnen zu steuern, Umsätze zu generieren, herauszufinden, welche Marketingkanäle bringen, welchen Return und Invest. Noch nie war es so leicht, über Grenzen hinweg Umsätze und Geschäft zu generieren. Noch nie war es so leicht, Kunden zu bekommen, die hunderte Kilometer entfernt wurden und noch nie war es so leicht, mit dem Kunden in laufender Interaktion zu sein. Und deswegen ist E-Commerce und generell die Digitalisierung für mich ein Aspekt, den man als Riesenchance sehen muss, als Riesenmöglichkeit und auf gar keinen Fall als Pflichterfüllung. Und das ist die nächsten 10 Jahre, glaube ich, noch viel wichtiger. Warum? Weil es nicht mehr nur genügt, Online- oder im E-Commerce-Bereich aktiv zu sein, sondern man muss es so derartig ernst meinen, dass man wirklich Gas gibt online, weil nur dann kann man auch erfolgreich sein. Weil solange man es nur als Pflichterfüllung sieht, um auch dabei zu sein, wird sich der Erfolg nicht einstellen. Warum? Um auch das wieder zu begründen, weil es mittlerweile so viel Angebot online gibt, dass es nicht mehr genügt, einen Online-Shop für, weiß ich nicht, T-Shirts zu haben. Ja? Weil da gibt es schon den ein oder anderen Online-Shop. Oder nehmen wir mal die Fotoausarbeitung. Online-Fotoausarbeitung kostet mittlerweile ein Klick bei Google-Kampagnen 10, 15, 20 Euro. In dem Bereich neues Business durchzustarten, mit der Idee, das Gleiche zu machen, wird nicht genügen. Mhm. Aber mit der Idee, das Gleiche dreimal besser zu machen mit einem anderen USP, wird sehr wohl genügen. Und dieser USP fällt mir aber nur dann ein, wenn ich den Bereich zu 150% ernst nehme und nicht mit einem leicht grinsenden Auge belächle oder sage, naja, das hat die letzten Jahre nicht funktioniert, es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Aber das ist das, was ein E-Commerce-Projekt aus meiner Sicht die letzten Jahre schon mitbringen musste und in den nächsten 10 Jahren noch viel, viel mehr mitbringen muss, um wirklich erfolgreich zu sein, aus meiner Sicht.
Okay, also nicht mehr nur Marktbegleiten, sondern Hauptakteur werden. Als kleiner Appell, weil du hast die T-Shirt-Online-Shops angesprochen. Du hast letzte Woche mit einer Kollegin geredet, die jetzt einen T-Shirt-Online-Shop startet, aber in einer Nische, in der Nische. Also das war dann schon sehr rudimentär runtergebrochen. Glaube ich, kann noch funktionieren, weil ich glaube, die Nische gewinnt, auch in derlei Hinsicht. Ich glaube, desto größer du anbietest, desto schwerer tust du dir zu Beginn. Aber jetzt haben wir viel von Chancen, Möglichkeiten und dergleichen geredet. Reden wir mal Klartext über Hindernisse und Herausforderungen. Wo siehst du noch heutzutage oder vielleicht jetzt 2024 im Vergleich zu früher Herausforderungen und Hindernisse, die viele Händler mit sich bringen?
Also die Herausforderungen und Hindernisse sind sicher Knüpfe an dem vorher an, wie ich gesagt habe, was ist in den nächsten 10 Jahren wichtig. Es gibt sehr, sehr viel Mitbewerb in unterschiedlichen Bereichen und da ist es wichtig, sich zu überlegen, wie komme ich zu neuen Kunden und wie binde und halte ich diese Kunden. Sehr, sehr gut muss man sich auch überlegen, wie man mit der gesetzlichen Komplexität im Sinne von Datenmanagement, Datenschutz und Co. umgeht. Es wird nicht leichter, die Bürokratie im Digitalbereich wird sicher nicht leichter werden. Das braucht man sich nur anschauen, was die DSGVO und das ganze Cookie- und Consent-Management die letzten Jahre mit dem Markt auch gemacht hat und wie, dass es damit nicht leichter wurde, das Tracking und dergleichen. Ja. Und das sind sehr, sehr große Hindernisse die nächsten Jahre. Sicher Hindernis ist auch in der Unternehmenskultur. Es braucht eine ganz andere Kultur in den Unternehmen, die sich jetzt sozusagen vom klassischen, traditionellen Offline-Bereich umstellen in Richtung Online. Das ist eine ganz große Herausforderung, weil wir dort keine Massenkommissionierung mehr vorfinden, sondern Einzelkommissionierungen im E-Commerce-Bereich, weil wir dort keinen Kundenservice von wenigen oder einigen Großkunden vorfinden, sondern von einer unzähligen Anzahl an Kleinstkunden vorfinden, die alle betreut werden wollen. Und weil wir Umfeld vorfinden im E-Commerce-Bereich, wo der Kunde ein Kundenservice, nehme jetzt bewusst das Wort in den Mund, à la Amazon gewohnt ist. Der Kunde ist es gewohnt, ein Produkt ohne Wenn und Aber retournieren zu können. Der Kunde ist es gewohnt, einen Kundenservice zu erreichen. Vor 6, 7 Jahren hat es wahrscheinlich genügt, einen Online-Shop zu machen und zu sagen, wir haben eine Beratung, du hast einen Live-Chat, wir sind für dich da. Das genügt heutzutage nicht, weil bei Amazon habe ich 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, mit einem Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt, das ist nach dem Kanu-Modell ist das jetzt sozusagen nicht...
Liebe ich, dass du das sagst. Das sage ich auch immer dazu.
Ja, aber nach dem Kanu-Modell ist das mittlerweile selbstverständlich geworden. Es ist keine Überraschung, wann jetzt wo ein Kunden zu ist. Und das sind große Herausforderungen, wo man umdenken muss, was der Kunde braucht und kreativ sein muss und den Bereich, und das ist das größte Hindernis aus meiner Sicht, den E-Commerce-Bereich einfach ernst nehmen muss. Ja. Und zwar wirklich ernst nehmen muss, weil sonst investiere ich zwar Geld in den Bereich, aber ich werde keinen Erfolg damit haben. Und das ist die große, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder erwähne bei unseren Kunden, sage ich, man hat nichts davon, wenn sie zwar irgendwo dieses oder jenes Geld investieren, wenn es sich nachher nicht rechnet, dann ist es hinausgeschmissen. Und ich vergleiche das sehr, sehr oft mit dem Mountainbiken oder mit dem Sport. Wenn sich jemand ein Mountainbike, sage ich jetzt einfach irgendeinen Betrag, um 5.000 Euro kauft, Und irgendwer sagt zu dem, na, du bist aber ein Idiot, wieso, ich habe ein Mountainbike um 1.000 Euro gekauft, du hast ja 4.000 Euro zu viel bezahlt. Aber wenn der, der 5.000 Euro bezahlt hat, jedes Wochenende damit fährt, aber hingegen der, der 1.000 bezahlt hat, nie fährt, dann ist es nicht so, dass sich der 4.000 gespart hat, sondern er hat auch die 1.000 hinausgeschmissen. Und deshalb nehme ich immer wieder als Beispiel, dass ich sage, ja, ich kann jeden Online-Shop, den wir um, sage jetzt einfach wieder irgendeinen Betrag, um 100.000 Euro anbieten, den kann ich auch um 20.000 umsetzen. Ja, er wird halt nichts verkaufen, weil er wird genau die Funktionen, die notwendig sind, um überhaupt Umsätze generieren zu können, nicht haben. Es werden Aspekte fehlen, die der Kunde einfach kennt oder braucht oder verlangt. Und dann ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig zu sehen, dass es sich nicht um Kosten handelt im E-Commerce-Bereich, sondern um Investitionen. Und eine Investition kann und muss und wird sich rechnen. Und solange ich es als Kostenfaktor betrachte, werde ich wahrscheinlich nie den Erfolg haben, der möglich sein sollte.
Kurz zusammengefasst, für die, die das Kanon-Modell nicht kennen, ist ein Zufriedenheitsmessinstrument sozusagen, wo man verschiedene Linien hat, Basismerkmale, Begeisterungsmerkmale, Leistungsmerkmale und alles, was früher für Begeisterung gesorgt hat, wie du richtig gesagt hast, früher war es cool, einen Online-Shop zu haben, das war schon ein Wow früher, das ist heute ein Basismerkmal. Also es verschiebt sich die Zeitachse nach unten, alles, was früher Wow war, ist jetzt normal und jetzt gibt es neue Begeisterungsmerkmale, ich sage jetzt mal Feuerbrille etc. und alles Mögliche, was halt dazu noch kommt, und da ist halt Amazon sehr ausschlaggebend. Also alles, was du bei Amazon mehr oder weniger getan hast oder vielleicht schon mal erlebt hast. Ich denke da immer an das klassische, ich habe um 10 Euro bei Amazon was bestellt, will es retournieren, muss es nicht zurückschicken, bekommst Geld zurück, kann das Produkt behalten. Dann rede ich meistens mit jemand anderen drüber. Das ist mehr oder weniger ein Begeisterungsmerkmal. Also es ist nämlich genau das, wo du Mundpropaganda gespreadet hast und du denkst, das kenne ich von woanders nicht unbedingt. Viele sagen, ja, eh klar, bei 10 Euro. Andere sagen, Nachhaltigkeitsthema. Auf jeden Fall, was auch immer es ist, sie haben auf jeden Fall einen richtigen Schachzug damit gemacht, weil sie haben ein Begeisterungsmerkmal gesetzt. Das Zweite, was du gesagt hast, wenig Geld plus keine Nutzung ist gleich Arsch. Habe ich mal mitnotiert. Liebe Grüße gehen raus an meinen nicht verwendeten Pizzaofen aktuell. Und das Zweite ist, viel Geld und viel Nutzung ist gleich eine Investition. Und eine Investition kann komplett explodieren. Kann natürlich auch auf Selbstkosten liegen bleiben, aber man hat zumindest den Mut gehabt, dem, ich sage jetzt mal, den richtigen Ernst, die richtige Seriosität mitzugeben, um mal ein bisschen ausprobiert zu werden. Jetzt versuche ich mich zurück zu versetzen in eine Lage, wo ich mich selbst noch gar nicht auskannte mit E-Commerce-Themen. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, zweiterer Zielgruppe angehörst und du denkst, okay, ich nehme Geld in die Hand, ich will viel davon haben und ich mag das Thema ernst nehmen. Wie schaffen es Unternehmen heutzutage noch, den Überblick zu behalten? Weil es gibt so viele Anbieter am Markt, das hast du schon gesagt, es gibt viel Mitbewerb, nicht nur bei den Händlern, sondern ich sage jetzt mal auch bei Agenturen, bei Dienstleistern, es gibt 1.000 PSPs, es gibt 1.000 Logistiker, es gibt alle Tools, alle Shiny Objects da draußen, und ich glaube, es ist für Händler extrem schwer, da noch so ein bisschen den Überblick zu bewahren, wer tut mir jetzt noch gut und wer will nur mein Geld. Wie würdest du es ein bisschen segmentieren oder was findest du ist so ein bisschen das Grundsetup, das jeder Händler wissen sollte, dass man da jetzt nicht einen Zehner nach dem anderen verbrennt?
Jetzt wird es komplex.
Sehr gut.
Ich sage immer genau das Gleiche und ich versuche es immer wieder leichter und einfacher auch darzustellen. Aber die Message, die ich jetzt senden möchte, ist eine ganz, ganz wichtige, um zu entscheiden, wer soll der richtige Partner für mich sein, mein Projekt umzusetzen. Völlig egal, ob es jetzt, wie du angesprochen hast, um einen Logistiker geht, um einen PSP, um uns als Agentur, als Dienstleister oder wie auch immer geht. Und ich sage immer zu jedem Kunden, sage immer eine Aussage und predige das immer wieder, auch wenn ich Vorträge an der FH halten darf, ich predige immer das Gleiche, immer wieder. Wenn man Dienstleister, Agenturen wie wir, E-Commerce-Agenturen, miteinander vergleicht, dann haben alle Agenturen die gleichen Grundvoraussetzungen, um ein Projekt umzusetzen. Nämlich jeder Entwickler hat, ich halte das in die Kamera, weil wir sie heute auch aufzeichnen, jeder hat eine Tastatur, jeder hat nur 10, maximal 10 Finger. Einen Kopf und einen Bildschirm oder zwei Augen. Und es gibt also nicht den Faktor, dass ein Entwickler, oder ich breche es jetzt runter auf einen Entwickler, die gleiche Anforderung in der doppelten oder dreifach schnelleren Zeit entwickelt als ein anderer. Ja, natürlich gibt es Erfahrungsunterschiede, keine Frage. Und ja, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Junior- und Senior-Entwickler. Und ja, natürlich kommt es darauf an, wie oft man die gleiche Anforderung umgesetzt hat. Ja, aber wenn ich Gleiche mit Gleichen vergleiche, dann ist es nicht realistisch, dass ein Dienstleister, sage jetzt einfach irgendwelche Beträge, 30.000 Euro anbietet und der gleiche, ähnlich vergleichbare Dienstleister bietet 120.000 Euro an. Ich stelle immer die These in den Raum, wenn ich beide Dienstleister, angenommen diese beiden Dienstleister, einer bietet 30 und einer, sagen wir, 120.000 an, beide beauftrage mit dem gleichen Projekt und über den gesamten Projektverlauf mit den gleichen Informationen versorge, mit den gleichen Anforderungen, dann wird das Dienstleister 1 während dem Projekt draufkommen, hoppala, das kostet doch nicht 30, sondern geht in Richtung 55, um jetzt irgendeine Zahl zu sagen. Und der Dienstleister, der vorher 120 angeboten hat, wird bei jedem Workshop irgendwie feststellen, ho, das ist ja viel leichter als befürchtet oder als angenommen. Wir brauchen keine 120, es wird in Richtung 60, 61, 62, whatever gehen. Und meine These ist, und das bestätigt sich über die letzten 14 Jahre, wo ich das Geschäft mache, es wird bei plus minus 10% liegen. Warum? Weil es ganz viele Projekte oder Themen gibt, die der Dienstleister 1 schon x-mal umgesetzt hat und dabei viel schneller ist als Dienstleister 2. Und umgekehrt gibt es aber genauso ganz viele Punkte, die der Dienstleister 2 schon so oft umgesetzt hat, dass er viel schneller als Dienstleister 1 ist. Aber am Ende des Tages ist es plus minus 10%, weil wir alle mit dem gleichen Wasser kochen. Alle programmieren mit den gleichen Fingern, alle programmieren in der Regel mit der gleichen Programmiersprache und alle haben nur eine Tastatur. Es ist einfach so. Und warum sage ich das immer? Weil ich möchte, oder ich mir wünschen würde vom E-Commerce-Bereich, dass man die Euros aus dem Kalkül zu einem gewissen Teil herausnimmt, nicht zur Gänze rausnimmt, aber die Bedeutung der Euros reduziert, weil die Euros am Ende des Tages überall gleich sind. Mhm. Und das ist genau das. Und wenn ich weiß, als ausschreibendes Unternehmen, wenn ich weiß, dass es sowieso bei beiden Dienstleistern am Ende des Tages annähernd das gleiche kosten wird, warum frage ich dann im Vorfeld überhaupt das Thema mit so einer Priorität an? Mhm. Viel wichtiger wäre es, und jetzt komme ich genau zu den Punkten, die mir viel wichtiger wäre es herauszufinden, welcher Dienstleister hat genau die Lösungskompetenz, die ich brauche. Welcher Dienstleister hat genau in dem Bereich schon die ein oder anderen Erfahrungen gesammelt. Vielleicht spreche ich mit dem ein oder anderen Kunden der jeweiligen Dienstleister, um mir dort ungeschöntes Feedback einfach einzuholen. Vielleicht schaue ich mir an, wie lange ist die Zugehörigkeit der einzelnen Mitarbeiter bei dem jeweiligen Dienstleister. Wie ist der Ausbildungsstand der Mitarbeiter? Wie sind die Zertifizierungen der Mitarbeiter oder des Unternehmens? Wie sind die Ideen und die Fragestellungen, die in den Terminen und in den Workshops kommen, und auf Basis dessen, was ich jetzt alles gesagt habe, auf Basis dessen eine Entscheidung zu treffen für einen Dienstleister und das Thema der Euros und der reinen Kalkulation, würde ich nicht sagen, zu ignorieren, überhaupt nicht, aber eher nach hinten anzustellen und eher zu sagen, ich habe ein Budget von X, völlig egal welches Budget, und den Dienstleister zu fragen, ob er in dem Budgetbereich schon Projekte umgesetzt hat und wenn ja, welche, über das ein oder andere Projekt auch zu sprechen und zu fragen, trauen Sie sich zu, das Projekt mit dem Budget erfolgreich zu machen, ja oder nein. Und damit wäre das Thema der Euros gedanklich für mich schon mit einem Haken versehen. Mhm. Mir ist es schon klar, dass das Budgets vergeben werden müssen und so weiter. Ich habe schon einen gewissen Realismus, habe ich schon. Aber man muss den E-Commerce-Bereich auch so agil betrachten, dass ich es nicht so stur und strikt sehe, dass es nicht drei Stück Ziegel sind, die ich genau bepreisen kann. Es ist einfach nicht so, weil es wird während dem Projekt kommen neue Anforderungen hinzu und es wäre für das Projekt auch nicht dienlich, weil man während dem Projekt dann sagen muss, nein, wir haben aber nur die drei Ziegel kalkuliert. Die neue Anforderung, die es jetzt ergeben hat, können wir nicht mehr unterbringen. Das ist für das Projekt auch nicht gut.
Ja, bin ich auch ganz der Meinung, wir machen ja auch Ausschreibungen und ich sage auch vielen Kunden gleich zu Beginn mit dazu, dass alle wahrscheinlich in ungefähr einen Rahmen an Budget anbieten werden und alle wahrscheinlich das Projekt lösen können. Der eine mit mehr Erfahrung, der andere mit weniger Erfahrung, aber prinzipiell läuft es ja meistens darauf hinaus, wie wie erfahren treten die Leute auf, die dann tatsächlich in den Pitches stehen wollen. Es kann am Papier, am Angebot kann eine Agentur total brillieren und dann sitzen sie im Pitch und du merkst, das Personal, weil du gesagt hast, Mitarbeiter mit Ausbildungsstand, einen gewissen Kompetenz- und Ausbildungsstand ist notwendig zu haben, weil sonst redest du einfach permanent aneinander vorbei, denkst du, okay, ihr seid zwar die billigsten, aber ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht gut aufgehoben oder vielleicht sind die teuersten und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nicht gut aufgehoben bin, sondern dass ich jetzt einfach nur in einen Sales-Pitch involviert werde, wo mir schnell viel verkauft wird. Ich glaube, da macht halt auch viel noch das persönliche Miteinander aus und wenn ich merke, ich komme mit den Personen überhaupt nicht klar, einfach mal ein bisschen das Budget, wie du richtig gesagt, das Budget-Launch ist wichtig, aber wenn ich einen Rahmen habe, das so ein bisschen auszuklammern, weil schlussendlich, wie du richtig sagst, wenn die dir zu billig anbieten, müssen nachverrechnen, die zu teuer anbieten, haben mehr Spielraum. Ist halt immer die Frage, ob man sich damit selber aus dem Rennen schießt. Aber gut, da kann man noch lange drüber reden. Aber an einem Punkt mag ich dranbleiben. Du hast gesagt, mit Thema Mitarbeiter. Und ich blicke jetzt auf meine 7 Jahre zurück. Ich habe 2017 im E-Commerce angefangen. Das sind jetzt auch mittlerweile 7 Jahre. Und ich kann mich erinnern, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von dem allen. Das war alles so ein bisschen Learning by Doing. Es gab gerade den ersten Studiengang, wo du auch unterrichtest, den ich dann auch unter anderem gemacht habe, das E-Commerce Masterstudium. Aber für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, da jetzt 2 Jahre sich in ein Studium zu setzen, bei einer Agentur ein Trainee-Programm oder sowas zu machen, wie eignen sich Leute die richtigen Skillsets an, dass ich sage jetzt mal, in einer Agentur arbeiten kann, dass ich selbst einen Online-Shop gründen kann, dass ich ein bisschen Ahnung habe von dem, was da geredet wird, in Klammer, mein E-Commerce-Führerschein tragt natürlich dazu bei, aber um das soll es jetzt nicht gehen, sondern wie findest du, können sich Leute dahingehend am besten auf die Branche vorbereiten?
Also gute Frage, weil es glaube ich kein Patentrezept gibt, wie du schon vorweggenommen hast. Es gibt unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten, aber es gibt kein Patentrezept. Ich finde, ein Patentrezept wäre auch gar nicht notwendig, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich in dem Bereich weiterzubilden. Was ich immer wieder sage, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, man ist das, was man aus sich selbst macht. Auch wenn ich zwei Studien abgeschlossen, Bachelor- und Masterstudium, das Wissen, was ich mir damals angeeignet habe, ist wahrscheinlich von dem, was ich jetzt in der Branche weiß, ohne jetzt da groß eingebildet zu wirken, aber es wahrscheinlich macht vielleicht 5 oder 10% aus. Mhm. Es ist alles Learning by Doing. Die Ausbildungen an sich geben, aus meiner Sicht, die notwendige Basis, um überhaupt den gewissen Wissensdurst an den Tag legen zu können, um offen für Neues zu sein und das relativ schnell aufnehmen, evaluieren, aufnehmen zu können und verarbeiten zu können. Die Grundvoraussetzung wird bei solchen Ausbildungen sehr, sehr oft gegeben. Aber, und das ist der wichtige Punkt, glaube ich, man muss sehr, sehr offen für Neues sein, man muss sich laufend mit den Technologien auseinandersetzen, man muss auch aus meiner Sicht sehr, sehr offen sein für Gespräche und für den Austausch. Deine E-Commerce Inspiration Nights sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht dafür, sich regelmäßig in den Austausch mit anderen Akteuren zu begeben, in Erfahrungs-, in Meinungsaustausch und vielleicht auch, weil ich beim Unternehmen als E-Commerce Manager beginne, einfach auch das ein oder andere Mal mir einfach von Agenturen oder von Profis beraten zu lassen und mehr Feedback einzuholen. Und dann wird man aus meiner Sicht automatisch besser. Wir sehen das ja in allen Bereichen bei uns, sei es entweder bei Kunden, wo neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beginnen, oder bei uns selbst, dass man mit dem richtigen Mindset sehr, sehr schnell und sehr rasch und gut in den Bereich hineinkommt, weil es sehr viel Angebot an Know-how auch gibt. Wir auch im Unternehmen zum Beispiel sehr, sehr für Möglichkeiten haben, sich intern auch weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und aus diesem Grund glaube ich, dass es für jeden möglich ist, im E-Commerce-Bereich Gas zu geben.
Mhm. Ich glaube, was du zuerst richtig gesagt hast, ich finde auch, ich habe auch Bachelor und Master gemacht und zurückblickend, ich weiß jetzt, was das Gano-Modell ist aus meinem Bachelor, das E-Commerce-Studium, habe ich sehr viele Kontakte mitgenommen und natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Inputs. Aber ich sage jetzt mal, das ist viel Theorie. Und wie du richtig gesagt hast, schafft die Basis, dass du in deinem Gehirn schneller Verknüpfungen stattfinden lassen kannst, dass du unternehmerisch tätig wirst, dass du auf einmal verstehst, okay, ich habe ein geiles Produkt, aber ich muss auch irgendwie Vertrieb dazu machen, dass du das gleich ein bisschen mitbedenkst und nicht sehr singulär in einen Kanal rein denkst und dir denkst, okay, cool, ich kann jetzt entwickeln, steht da super Produkt, aber ich kann es nicht verkaufen, sondern dass man das ein bisschen ja, ein bisschen Generalist auch irgendwo wird in der, sag jetzt mal, Expertise, die man sich beigebracht hat. Und was du auch richtig gesagt hast, man kann sich Wissen einkaufen und das auch über Agenturen, Berater etc. Ich habe früher selbst mir urschwer dann, selbst zu mir zu sagen, dass ich Berater bin. Mittlerweile denke ich mal, eigentlich kaufst du da Fehler ein, du kaufst da Zeit ein, du machst so einen Megasprung für das, was andere wahrscheinlich in einem Jahr erst erlernen würden. Du lernst sofort gleich, worauf sind andere reingefallen, wo haben viele Geld verbrannt, was kann ich dahingehend, wo kann ich Abkürzungen nehmen und was das Geld kostet, nicht. Irgendwo haben die Personen ja ihre Zeit aufgewendet, dass sie für dich dieses Wissen komprimieren. Also wenn ich jetzt nochmal zurückspulen würde, würde ich mir früher Beratungen einkaufen oder Wissen einkaufen, dass ich weiß, wie ich angeleitet werde. Dieser Podcast beispielsweise, habe auch da eine Podcast-Beratung in Anspruch genommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, ich weiß bis heute nicht so ganz, was das für ein Gerät ist, was da links unten vor mir steht. Aber auf jeden Fall hängen da mein Kopfhörer und mein Mikrofon dran. Was das für eine Funktion hat, ist mir prinzipiell wurscht, aber es funktioniert für mich. Und bis ich das gecheckt hätte, was ich da brauche, hätte es den Podcast bis heute nicht geben wahrscheinlich. Grüße gerne raus an den Bernd. Danke Bernd für deine gute Beratung. Genau. Okay, gut zusammengefasst. Kein Patentrezept notwendig. Viel in der Praxis lernen, aber auch Ausbildungen und Wissenseinkäufe genießen, um das jetzt mal so zusammenzufassen, ist wahrscheinlich der Way to go. Und du hast es jetzt eh schon gesagt, ganz zu Beginn, dass die letzten 10 Jahre, da war nie ein Jahr gleich wie das andere. Ich kann da auch nur empfehlen, sich sämtliche E-Mail-Newsletter von Online-Händler-News und dergleichen mal zu abonnieren, dass man ein bisschen versteht, was geht gerade so in der Branche ab. Thema Temu, Shein etc. Was passiert gerade mit Marktplätzen? Wo bewegt sich das gerade hin? Was gibt es gerade für neue Shop-Systeme? Dass man da auch so ein bisschen einen Überblick behaltet, aber gleichzeitig nicht vergisst, sind auch viele shiny Objects dabei. Nicht alles, was glitzert, muss man auch einkaufen. Und dahingehend würde ich auch gleich zu einem weiteren Thema übergehen. Overrated, underrated. Bernd hat schon kurz vorbereitet drauf, was das ist, falls er das Format nicht kennt. Ich habe das vor kurzem selber erst wieder bei einem anderen Podcast gehört, habe mir gedacht, das müsste ich selber mal integrieren in unser Format. Und ich würde dir jetzt 5 Begrifflichkeiten aus unserer Welt zuwerfen. Und du sagst mir einfach, ob du das gut findest oder schlecht findest, also overrated oder underrated und irgendwie so ein bisschen deine Meinung dazu, also ob du empfindest, dass das gerade ein Trend ist, ob das ein Ding ist, das für die Ewigkeit ist, ob das gerade einfach nur ein Hype erlebt etc. Wir fangen jetzt an, erster Begriff, VR und AR-Technologien.
Aus meiner Sicht ist eher overrated momentan. Warum? Weil VR und AR natürlich sehr, sehr spannende Technologien mit extremen und enormen Potenzial sind, aber derzeit immer noch die Verbreitung im E-Commerce-Bereich sehr begrenzt ist. Es fehlt an der Nutzerakzeptanz und an dem, dass es die Konsumenten auch tatsächlich verwenden. Also ich muss dort sein, wo meine Konsumenten sind. Es gibt allerdings, genauso wie bei allen anderen Technologien, sowas nicht nur einmal Status heute zu bewerten und ob dann in die Schublade zu legen und nie wieder hinzuschauen, sondern es gewisse Themen auf einer Roadmap zu haben oder zumindest auf einem Monitoring zu haben, nennen wir es einmal so, damit man in regelmäßigen Abständen diese Frage neu bewertet, um dann zu entscheiden, investiere ich in den Bereich ja oder nein.
Sehr geil zusammengefasst. Zweiter Punkt, Influencer-Marketing.
Kommt immer auf die Perspektive drauf an und auf das Geschäftsmodell und das Business. Deswegen kann ich sagen, tendenziell ist es sehr, sehr oft overrated. Warum? Weil man sehr, sehr oft glaubt, dass das die Lösung für alles ist und es sehr, sehr oft einfach als Streufeuer genutzt wird. Und es kann extrem sehr, sehr gut und wirkungsvoll sein, aber es muss zum Gesamtkonzept passen und stimmig sein. Es muss die Authentizität der gesamten Strategie einfach passen. Und ich habe nichts davon, dass ich sage, okay, jetzt verkaufe ich jetzt weniger, ein Influencer kommt mir oder Influencerin kommt mir beauftragen. Das wird das Problem an sich nicht lösen. Also es braucht eine Gesamtstrategie und dann kann es auch funktionieren.
Geil. KI oder AI, je nachdem, ob du Englisch oder Deutsch lieber hast.
Also das ist definitiv underrated für mich, noch zu underrated. Warum? Weil es so, so viele Möglichkeiten gibt, Prozesse, Abläufe besser zu strukturieren, zu automatisieren, zu modernisieren, personalisierte Kundenerfahrungen zu ermöglichen, die Effizienz zu steigern, Zufriedenheit der Kunden zu steigern, Auswertungen zu machen. Also extrem viele Möglichkeiten, die teilweise noch viel zu wenig genutzt und benutzt werden und daher für mich definitiv noch underrated.
Marktplätze.
Weder under noch overrated, aber ich sage immer, dass Marktplätze sind extrem zentrale Vertriebskanäle. Ich sage weder noch, weil in Wahrheit, es gibt sehr, sehr viele, die dieses bereits nutzen, aber es gibt aber einige, die den Bereich noch überhaupt nicht nutzen, deswegen weder noch. Es kann ganz viele Möglichkeiten geben, in diesen Bereichen aktiv zu werden. Man braucht nur an sich selbst denken. Ich schaue auf Amazon, weil ich ein neues Produkt kaufen will. Und jetzt kann das Unternehmen, der Hersteller, der Händler, wie auch immer, kann entscheiden, möchte ich jetzt dort sein, wo der Bernhard Eichinger sucht oder nicht. Und es kann eine Willensentscheidung sein, proaktiv dort nicht vertreten zu sein. Dann muss ich mir aber auch bewusst sein, dass ich dort nichts verkaufe. Und wenn ich aktiv bin, kann ich verkaufen. Wenn ich nicht aktiv bin, werde ich definitiv nichts verkaufen. Aber, und das muss ich bei Marktplätzen möchte immer wieder dazu erwähnen, es muss zur Gesamtstrategie passen. Ich kann nicht beispielsweise jetzt, um jetzt was an den Hardware beizuziehen, ein Szenario, ich kann nicht mir die größte Nachhaltigkeit auf die Fahne heften und dann auf irgendwelchen Marktplätzen aktiv sein. Muss zum Gesamtkonzept und zur Strategie passen und ich muss mir bewusst sein, dass es die größte und beste Möglichkeit sein kann, Umsatz zu generieren online.
Voll. Also Grüße gehen raus an den Markus Miklatsch, mit dem haben wir Folge 25 über Marktplätze geredet, der halt sehr pro Marktplatz ist. Aber ich sehe es ähnlich, wenn mein Kunde gar nicht dort ist, dann ist es wahrscheinlich ja, eine Überlegung wert. Aber ich sage jetzt mal, Nutzerzahlen gehen auch in die Richtung, dass jetzt Marktplätze sicher etwas relevanter werden die nächsten Jahre. Aber wie gesagt, gesamtstrategisches Konzept. Und letzter Begriff, das wunderbare App oder die Plattform TikTok.
Ja, also aus meiner Sicht ist für was junge Zielgruppe anbelangt, definitiv noch underrated. Warum? Weil es dort junge Zielgruppen sehr, sehr gut ansprechen könnte oder würde. Aber auch da wiederum das große Aber aus meiner Sicht. Ich muss solche Plattformen als Longshot sehen. Es gibt keinen schnellen Hype, wo ich sage, ich mache jetzt ein TikTok-Profil und starte mit den ersten beiden Videos und erwarte mir, dass ich morgen 100 Kommissionierungen im Lager habe. Das wird nicht funktionieren. So wie alle anderen Kanäle, die ich bediene, ist es auch hier ein Longshot. Ich muss mir Vertrauen aufbauen, ich brauche eine Community, wir Branding erzeugen und in Wahrheit reden wir bei solchen Kanälen von einem Push-Marketing. Ich erreiche den Kunden oder die Kundin zu einem Zeitpunkt, wo das Kaufinteresse noch nicht da ist. Mit der Hoffnung, dass wenn dann eine Nachfrage besteht und ein Kaufinteresse da ist, dass ich bei der Person so top of mind bin, dass sie wieder an mich denkt und bei mir kauft. Und das ist ein Longshot. Ein Shortshot kann das nicht sein, sondern es ist ein Longshot. Und sehr, sehr oft sehe ich Unternehmen, die in allen Bereichen, wie wir jetzt auch erwähnt haben, irgendeine Initiative starten und nach 3 Monaten Evaluierung machen und sagen, hat nicht funktioniert. Und dann sage ich immer wieder, damit hat man sich ja nur bewiesen, was im Vorfeld eh schon klar war, nämlich, dass es auf dem kurzen Betrachtungszeitraum nicht funktionieren wird. Mhm. Aber von dem kurzen Betrachtungszeitraum auf die gesamte Zeit zu schließen, ist aus meiner Sicht rein statistisch betrachtet mit einer zu hohen Varianz zur Standardabweichung zu versehen.
Ist aber da kommen die akademischen Drops. Reden wir über den Meridian. Na gut, ich mag mich da nicht in statistische Themen verhaspeln, wo ich selber keine Ahnung mehr habe. Grüße gehen raus an meine
Bücher. Ich habe auch nur Name-Dropping gemacht.
Genau, aber wie du richtig gesagt hast, ziemlicher Longshot, erst recht, weil die Zielgruppe vielleicht auch gar nicht noch kauftauglich selbst ist, vielleicht, ich sage jetzt mal, Eltern und Ähnliches, wobei ich auch immer wieder ältere Personen, egal ob sie jetzt 30, 40, 50, 60 sehe, die auch auf TikTok aktiv sind, also ja, definitiv ein Kanal, underrated hast du gesagt, oder? Weil habe ich jetzt noch notiert, okay, perfekt. Gut, Strich drunter, wir machen mal einen kleinen Schlussstrich bezüglich der E-Commerce-Fragen, vielen Dank da mal für deine Ausführungen. Wir wechseln wie üblich jetzt noch in die visionäre, philosophische Ecke sozusagen und reisen gemeinsam mit meinem Skateboard zurück in deine 20er Jahre. Was würdest du dem Bernhard von damals gerne mitgeben? Was waren so deine größten Live-Learnings, die du anderen gerne mitgeben würdest?
Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil ich sehr, sehr oft genau das gemacht habe, was ich machen wollte. völlig ungeachtet dessen, ob es richtig oder falsch war, habe es einfach gemacht. Für mich war es immer wichtig, einfach eine Entscheidung zu treffen und einen Weg zu gehen, der im schlimmsten Fall der falsche Weg ist, aber es für mich immer noch besser ist, wie gar keinen Weg zu gehen. Und ich würde rückblickend betrachtet sicher einige Schritte anders machen, all jene Schritte, die fernab vom Kernbusiness sind, wo ich immer wieder auch Aktivitäten sicher gestartet habe, die für Ressourcen, für zeitliche Ressourcen, aber auch Kapitalressourcen da und dort gebunden haben und sich am Ende des Tages nicht als erfolgreich herausgestellt haben. Und das würde ich vielleicht meinem früheren Ich mitgeben, dass man genauer bewertet, welches Geschäftsmodell macht Sinn und welches nicht. Aber es ist jetzt im Nachhinein betrachtet recht gescheit dahergeredet. Aber wie soll man im Vorfeld wissen, welches Business aufgeht und welches nicht? Ja. Und deswegen sage ich nicht, weil ich sage, ich habe alles richtig gemacht, sondern deswegen, weil ich sage, man weiß ja nie, was richtig und falsch ist. Deswegen kann ich nicht zurückblicken und sagen, das hätte ich anders gemacht. Weil ich ja zu jedem Zeitpunkt, und glaube, das macht jeder so, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin, trifft zu jedem Zeitpunkt die für zu dem Zeitpunkt beste Entscheidung. Auf Basis allem, was die Person zu dem Zeitpunkt an Wissen hat. Und alles, was nachher an Wissen dazukommt und die Entscheidung dann sozusagen verändert, kann ich zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht wissen. Und das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich ganz oft gefragt werde, ob ich da hinten, um jetzt als Beispiel zu sagen, ich habe da hinten zwei Flaschen Wein sichtbar ist. Beispielsweise Hidden Gem war ein Projekt von uns, wo wir ein Wein-Blindverkostungs-Startup gemacht haben. Und jetzt kann man wer fragen, war das die richtige oder die falsche Entscheidung? Sage ich, rein finanziell betrachtet die falsche. Ja. Rein zeittechnisch auch die falsche, weil es hat viel Zeit gekostet und viel Geld und nichts braucht. Weil wir es am Ende des Tages haben wir so einen Euro verschenkt. Ja. Und haben aber nur okay. Flaschen Wein gehabt, um eine Größenordnung zu sagen. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen, weil ich habe mir es genau angeschaut, habe mir gedacht, okay, das macht dann Sinn, das könnten wir angehen in der Konstellation, in der wir waren. Und deswegen werde ich oft gefragt, bereust du das oder das? Sage ich, nein, bereuen würde ich es ja nur dann, wenn ich absichtlich die falsche Entscheidung getroffen hätte.
Oder also absichtlich noch einmal machst.
Genau. Deswegen sage ich, es gibt im Rückblick nichts, wo ich sage, nein, mach halt anders, weil zu jedem Zeitpunkt man immer die bestmögliche Entscheidung trifft, zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen, das man zu dem Zeitpunkt hat. Und deswegen kann ich im Nachhinein nichts bereuen und deswegen gebe ich immer jedem mit, der sagt, er bereut dies oder das. Sage ich immer, nein, bereuen muss man nur dann, wenn man absichtlich den falschen Weg geht. Wenn ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren und ich mache es trotzdem, ja, dann kann ich sowas im Nachhinein bereuen. Aber ich glaube, dass jeder Unternehmer und jede Unternehmerin zu jedem Zeitpunkt die vermeintlich beste Entscheidung trifft und wenn sie sich nachher so rausstellt, dass es nicht passt, dann bringt es nichts, im Nachhinein Trübsal zu blasen.
Voll. Also ich meine, richtig und falsch kann auch subjektiv sein, weil ich glaube, wenn du früher wen gefragt hättest, ob du dich selbstständig machen sollst, hat sicher irgendwer gesagt, bist du ein Trottel, kriegst ja kein Gehalt oder weniger. Das ist ein Bauchklatscher mit Anlauf. Dann muss man natürlich auch für sich ein bisschen bewerten, okay, ist mir die Meinung von anderen überhaupt wichtig oder ist es einfach was ich für mich selbst bewerten mag und wo ich eigene Erfahrungsberichte daraus haben möchte. Was ich da vielleicht anschließen würde, ist einfach regelmäßig so ein bisschen Reflexionsprozesse einzubauen. Also wenn ich schon Projekte starte, warum mache ich das nochmal? In welche Richtung läuft das Ganze gerade? Entwickelt sich so dorthin, wo ich hin wollte? Oder habe ich irgendwo vielleicht auch einen Schlussstrich zu ziehen, wenn es nach einer gewissen Zeit einfach wirklich nur Zeit und Geld frisst. Gut, Zeit und Geld fressen. Aus wann warst du das letzte Mal oder was hast du das letzte Mal getan, wo du so richtig außerhalb deiner Komfortzone warst oder bist?
Ich sage immer, ich muss fast sagen, als Unternehmer, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin verdient von mir vollsten Respekt, weil jeder immer die Komfortzone verlässt. Also deswegen, ich verlasse jeden Tag die Komfortzone, weil ich habe jeden Tag, wenn er mich gefragt hat, ob ich Angst habe, sage ich ja tagtäglich. Ich habe tagtäglich Angst, dass irgendetwas im Unternehmen passiert und trotzdem treibt mich aber diese Angst an, wieder den nächsten Schritt zu tun. Und deswegen sage ich, die Komfortzone verlassen ist etwas, was extrem befruchtend ist, extrem motivierend auch für mich ist, weil jedes Mal, wenn man den Schritt tut, ist man einen Schritt weiter. Und ich verlasse auch sportlich sehr, sehr oft die Komfortzone, stehe oft sehr, sehr bald in der Früh auf, Und das ist jedes Mal die Komfortzone zu verlassen. Ich kann mich nur erinnern, wie die ersten Jahre des Unternehmerlebens, da bin ich oft um 4:30 in der Früh der Wecker geht. Und wenn um 4:30 in der Früh der Wecker läutet, dann ist schon alleine das Einstellen des Weckers am Abend ist ein Verlassen der Komfortzone. Das Nicht-Zerstören des Telefons in der Früh ist die nächste Komfortzone, das Aufstehen die nächste und. Und dann um 4:45 im Büro zu sitzen, allein ist auch Verlassen der Komfortzone. Also deswegen kann ich nur jeden ermutigen, just do it. Einfach machen. Und wie beim, und im Nachhinein betrachtet, der Wolfgang Fasching, absoluter Spitzensportler, hat er mir beim Vortrag gesagt, beim Sport ist er noch kein einziges Mal nach Hause gekommen und hat gesagt, na, das war jetzt der Chance, dass ich jetzt rausfahren war. Und dieser Satz motiviert ihn jedes Mal, wenn er sich beim Wegfahren überlegt, soll ich wirklich, es ist zu warm, zu kalt, zu aus, denkt das jedes Mal, er ist noch nie nach Hause gekommen und hat es bereut. Und genau deswegen, das treibt auch mich immer wieder an und ich habe mich auch sehr, sehr viel bei Vorträgen weiterbilden können und dürfen, eben genau mit solchen Aussagen, die mich dazu bringen, aus der Komfortzone zu
gehen. Das Radl zu steigen.
Mit dem Mountainbike, die Transalp, also Alpenüberquerung mit dem Mountainbike, das wird eine neue Grenzerfahrung für mich, um die Komfortzone zu verlassen.
Geil. Ja, sehr, sehr cool. Den einen Satz habe ich braucht, dass man als Unternehmer permanent außerhalb der Komfortzone ist, weil du gesagt hast, du hast jeden Tag Angst, dass irgendwas mit dem Unternehmen passiert. Ich finde, da spürt man auch jeden Tag ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Tage, da fühlst du dich total resilient gegen sowas und dann gibt es auch so Wochen, wo ich mir denke, Alter, wieder zahle ich das noch, so mehr oder weniger. Aber ich bin extrem happy, dass du das auch sagst, also dass das nie aufhört und irgendwie auch, wie du richtig sagst, es treibt dann wieder an, komplett viel zu tun. Also irgendwie wieder diese Extrameter zu machen und dieses Wertschätzen, dass man in dem Fall nicht angestellt ist und für die Zeit entlohnt wird, sondern für das, was man erbringt. Und dahingehend eigentlich jede Tat, die man selbst voranschreitet, sozusagen darauf einzahlt, diese Angst zu verringern, sozusagen, auch wenn es immer ein gewisses Restrisiko gibt. Aber den Satz nehme ich mir heute für mich selber mit. Abschließende Frage: Was würdest du tun, wenn Kapital in unserer Gesellschaft gar keine Rolle mehr spielen würde?
Das ist eine schwierige Frage. weil ich sage jetzt, weil für mich, wie soll ich sagen, ganz oft gesagt, Kapital sowieso nicht der Treiber des Tuns ist. Der Treiber meines und unseres Tuns ist eine Leidenschaft und eine Motivation, ein Unternehmen aufzubauen. Leidenschaft und Motivation, ein Team zu führen, ein Team zu begeistern, Menschen gemeinsam weiterentwickeln zu dürfen, lässige Lösungen zu machen. Und das Kapital ergibt sich von selbst. Aber das Kapital ist auch ein wesentlicher Treiber trotzdem, weil das Kapital bezahlt Mitarbeiter, das Kapital bezahlt Hardware und. Ich glaube, dass die Frage, was wäre, wenn Kapital in der Gesellschaft irrelevant wäre, ist für mich nicht wirklich, weiß nicht, was du dazu denkst, aber nicht wirklich zu beantworten, weil, glaube ich, das trotzdem immer auch notwendig ist, dass das Kapital ein gewisser limitierender Faktor ist. Wäre unendlich viel Kapital vorhanden, dann würde man, runtergebrochen jetzt wieder auf den E-Commerce-Podcast, dann würde man im E-Commerce-Bereich auf einmal Dinge umsetzen, die vielleicht gar keinen Sinn machen. Und würde vielleicht völlig unüberlegt eine Maßnahme nach der anderen als Streufeuer zu machen, ohne sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass das Kapital trotzdem immer am Markt, bei allen Unternehmen, bei uns, bei jedem, einen gewissen Limitationsfaktor darstellt, um auch Entscheidungen besser hinterfragen und beleuchten zu können und nicht einfach ein Wirrwarr im E-Commerce-Bereich zu starten. Und deswegen sagen wir auch ganz oft zu unseren Kunden bei gewissen Maßnahmen, dass wir von dem oder dem abraten. Und das ist aber wichtig, weil wenn Kapital eh immer egal ist, dann würden wir vielleicht da und dort nicht abraten, um dem Kunden sparen zu helfen. Und deswegen würde ich wirklich sagen, Kapital ist ganz wichtig, dass es nicht irrelevant ist und dass es nicht unendlich viel Kapital gibt, sondern dass es immer einen Limitationsfaktor herstellt, um nämlich gut überlegt eine Entscheidung nach der anderen zu setzen, egal ob es um den E-Commerce-Bereich, um Privates oder whatever geht.
Also, weil du zuerst gefragt hast, was meine Meinung dazu wäre, es ist eine kontroverse Frage. Also ich sehe auch Kapital ein bisschen noch als Ordnungselement, wie du gerade richtig gesagt hast. Es ist irgendwo ein Tauschmittel und du überlegst deine Entscheidungen genauer. Damit finde ich, ist Kapital auch ein bisschen ein Reflexionsmittel, so blöd wie das klingt, weil es ist jetzt die Frage, ob ich einfach ein Projekt umsetze, mir gar keine Gedanken mache, weil es eh wurscht ist. was ich dafür ausgebe. Oder ich muss mir davor überlegen mit einem Businessplan, macht mein Vorhaben Sinn, hat jemand davon einen Mehrwert. Ansonsten wird es einfach vielleicht 1000 Projekte geben, wovon zwei wirklich viel Mehrwert bringen, die man aber nicht mehr sieht, weil 998 Projekte am Markt sind, die alle kreuz und quer schießen und du nicht mehr beurteilen kannst, was davon hat Qualität für mich und was nicht. Also dahingehend auch ein bisschen kleiner Appell auf die Frage vorhin, einen Budgetrahmen zu setzen, um einfach auch ein bisschen einen Überlegungsspielrahmen zu haben. Das ist jetzt zwar wieder ein kleiner Schluss auf die E-Commerce-Fragen von vorhin, aber ich glaube auch eine Frage, die man sich vielleicht selbst stellen könnte, bevor man ja Kapitalismus und dergleichen vielleicht für sich schlecht redet oder gut redet, aber das sind natürlich alles Meinungen, da wo jeder sich sein eigenes Bild machen kann und darf. Gut, das war meine letzte Frage an dich heute, Bernhard. Bernhard, wir haben fast eine Stunde geplaudert. Ich glaube, ich habe zu Beginn unserer Folge noch im Vorgespräch gesagt, ich glaube, es wird ungefähr auf eine Stunde hinauslaufen. Here we are. Also mich mega gefreut, mega geile Einblicke von dir bekommen. Und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges davon mitnehmen konnten. Wenn du vielleicht noch einen letzten Satz von dir mitgeben magst, als kleines Schlusswort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Jetzt muss ich natürlich schauen, dass das Schlusswort nicht länger dauert, die Stunde nicht überschreiten.
No pressure.
Ich möchte mich auf jeden Fall nur mal bedanken für die Einladung. Es war extrem spannend, der Austausch auch mit dir, und danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Und möchte nur mal erwähnen, dass ich wirklich es ganz, ganz großartig finde, die Arbeit, die du in Summe mit der E-Commerce Inspiration Night machst und du den sehr, sehr wesentlichen und für uns und den gesamten Markt sehr notwendigen Beitrag im E-Commerce-Bereich lieferst und leistest. Ich sage das bei jeder einzelnen Veranstaltung, die wir mit unterstützen dürfen. Ich werde nicht müde, es in jedem Format immer wieder anbringen zu können, weil es für mich so wichtig ist, dass die E-Commerce-Branche einen Austausch bekommt, eine Plattform bekommt, wo man die Erfahrungen der anderen hören kann, die Erfahrungen, seine eigenen Erfahrungen teilen kann, in ein Sparring gehen kann, in einen Austausch und in eine Feedbackrunde gehen kann. Und da bietest du mit deinen jedes Mal ausgebuchten Formaten und Veranstaltungen eine super Möglichkeit, dass sich die Branche endlich vernetzen kann. Das hat jahrelang gefehlt, denn war jetzt, seit ich das Unternehmen gegründet habe, habe ich immer wieder damit geliebäugelt, dass so eine Plattform entstehen muss. Deswegen bin ich da unwahrscheinlich dankbar, dass du das in den Markt gebracht hast, und deswegen unterstützen wir es als Economics Group, aber auch als M-Stage immer wieder sehr, sehr gerne und werden auch nicht müde, das zu tun und immer wieder zu sagen, dass es echt geil ist, was du machst. Und vielen, vielen Dank dafür, weil das ist ein ganz wesentlicher Beitrag in der Branche.
Das war ein cooles Schlusswort, das war nur Lorbeeren. Ne? Ja. Liebe ich.
Absolut verdient.
Naja, danke. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ja, und in diesem Sinne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der heutigen Folge, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts und ich hoffe, dir hat auch die heutige Folge wieder gut gefallen. Das ist vielleicht schon mitbekommen, unsere Veranstaltungen, die E-Commerce Inspiration Nights und unter anderem auch die Konferenz im Oktober, findest du immer laufend auf unserer Website. Das heißt, wenn du auch mal live bei den Veranstaltungen mit dabei sein möchtest, dann sehr, sehr gerne. Dahingehend ist auch schon wieder die Werbung im eigenen Sinne vorbei. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, teile sie sehr gerne mit deinen Mitmenschen, bewerte uns positiv und ich freue mich, wenn du in 14 Tagen wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, eine wunderschöne letzte Sommerzeit und in diesem Sinne alles Liebe und bye bye.